Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie durch 9 Psalmen im Sommer, die wir nicht gerne lesen. Und der Psalm 88 ist da ein Klassiker drunter. Es ist ein Sonderfall unter den Psalmen, weil es ein Klagepsalm ist ohne Lobpreis am Ende. Psalm 88 ist durch und durch finster. Und deswegen denke ich, ist es einer, der sehr gut zu dieser Serie passt, wo wir uns Psalmen anschauen, die wir nicht so oft oder nicht so gern lesen. Bevor wir uns den Psalm Vers für Vers anschauen, möchte ich noch beten. Herr Vater im Himmel, du bist unser Gott und Retter. Danke für dein Wort. Bitte hilf uns jetzt durch dein Wort mehr zu verstehen, wer du bist und wie wir mit dir leben können. Bitte bring uns bei, wie wir in tiefer Verzweiflung an dir festhalten können und zu dir schreien können. Amen. Starten wir gleich rein, lesen wir den ersten Vers. Psalm 88, Vers 1. Ein Lied, ein Psalm der Korachiter. Für den Dirigenten mit gedämpfter Instrumentalbegleitung. Ein kunstvoll gestaltetes Lied von Heman, dem Esrachiter. Also dieser Psalm, der steht im ersten Vers, wer der Autor ist. Das ist Heman, der Esrachiter. Und wir lesen auch noch, dass er aus der Sippe der Korachiter stammt. Das sind jetzt alles irgendwelche Namen, aber wenn man so das Alte Testament liest und die Chroniken, dann erfährt man, dass die Korachiter eine Sippe aus dem Stamm der Leviten waren. Und die Leviten, das war ein Stamm der Israeliten, die waren zuständig im Heiligtum, dem Volk und Gott zu dienen. Und insbesondere lesen wir in 1. Chronik im Kapitel 6, dass dieser Heman der Lobpreisleiter war beim Heiligtum und im Prinzip das gemacht hat, was der Michael für uns macht. Also er hat den Chor und die Musikanten geleitet und das war zur Zeit von David. Und dieser Heman, der hat dieses Lied geschrieben und gibt da auch an, nach welcher Melodie man das singen soll und eben wie das vorzutragen ist oder wie das singen so ist. Und da kann man sich eigentlich gleich fragen, ja, warum macht er das? Warum macht man überhaupt Lieder? Warum verknüpft man Texte irgendwie mit Rhythmus und mit Melodie? Man könnte ja einfach so sagen, was man meint. Ja, ich denke, man tut es, weil man nicht nur Information übermitteln will, sondern auch Emotionen. Heman hat nicht nur Information zu sagen, sondern er will unser Gefühl übermitteln. Und deswegen schreibt er das Lied. Und ich kann jetzt nicht Hebräisch, deswegen weiß ich es nicht, aber ich vermute, dass ganz viel von der Poesie und von dem Rhythmus, der im Originaltext in der Übersetzung verloren geht. Also das haben wir nicht mehr. Aber es bleibt doch sehr viel da noch von diesem Rhythmus und der Poesie. Weil da steht, es ist ein kunstvoll gestaltetes Lied und das ist es wirklich, wenn man sich das im Detail anschaut. Ein Thema, das da Heman da ganz kunstvoll gestaltet, sind nämlich Wellen. Ich weiß es nicht, ob es dabei einmal durchlesen aufgefallen ist, aber das Lied ist sozusagen in 3 Wellen aufgebaut. 3-mal schreit Heman zu Gott. In Vers 2 sagt er, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. In Vers 10, tagtäglich rufe ich zu dir. Und nachher nur in Vers 14, ich schreie zu dir, Herr. Und nach diesem Schreien kommt noch eine Beschreibung von seinem Leid oder dass er Fragen an Gott stellt. Aber irgendwie ist dieses Lied in 3 Wellen aufgebaut und Wellen selber sind auch ein Thema in dem Lied. Und dabei soll man jetzt aber nicht denken an Mittelmeer, Urlaubstag, sanfte Wasserhügel, sondern mehr ein Sturm mitten in der Nacht, Wellenbrecher und du bist mitten im Meer und allein und bist am Ertrinken, oder? Er schwimmt da allein, ist verzweifelt und immer wieder brechen Wellen über ihm zusammen. Und er versucht mit aller Kraft Luft schnappen, aber wieder kommt eine Welle über ihm drüber und wieder und wieder. Also das ist das Gefühl, das ist das Bild, was Heman uns da, glaube ich, mit seiner Poesie, mit seinem Lied übermitteln will. Schauen wir uns die erste Welle an, die Verse 2 bis 9. Ich fange an zu lesen. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, schenk meinem Flehen ein offenes Ohr. Also jede Welle, wie gesagt, beginnt mit einem Schrei zu Gott. Und da ist, wenn man so will, der einzige Lichtblick in diesem Psalm. Heman nennt nämlich Gott seinen Retter. Oder in anderen Übersetzungen sagt er, Gott meines Heils. Er schreit zu dem Gott seines Heils. Er weiß, dieser Gott ist mein Retter. Aber was ist dann? Lesen wir weiter. Vers 4. Warum schreit er denn? Denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Heman leidet schon sehr lang. Also wenn man sich wehtut, dann denkt man sich immer, ja, jetzt habe ich schon genug gelitten. Es war jetzt nicht, wenn es vorbei ist. Aber Heman leidet schon lang. Er ist wirklich satt vor lauter Leid. Er hat schon so viel Schmerz erfahren, dass ihm das jetzt in den Tod bringt, dass er sterben wird. Er hält jetzt einfach nicht mehr aus. Vers 5. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Er hat keine Lebenskraft mehr. Er will eigentlich so nicht mehr weiterleben. Das könnte jetzt auf körperliches Leid hindeuten, dass es eine schwere Krankheit ist, die ihn in tiefe Depression und Verzweiflung treibt. Es könnte sein, dass das der Hintergrund von diesem Psalm ist. Muss es aber nicht. Es kann auch umgekehrt sein, dass er aus einem anderen Grund verzweifelt und ja, in einer tiefen Depression ist und deswegen ist sein Körper gebrechlich worden und er kriegt vor, er wird bald sterben. In Sprüche 17,22 steht, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Und das trifft so gut zu, oder? Wenn man körperlich krank ist, dann erlebt man das manchmal, dass Menschen trotzdem nur fröhlich sind. Aber wenn man lang und tief verzweifelt ist, dann hat das Auswirkungen auf den Körper und macht dann krank. Also wie gesagt, es kann sein, dass jemand da eine Krankheit erlebt und deswegen verzweifelt ist, muss es aber nicht. Und ich glaube es eigentlich eher nicht. Lesen wir weiter die Verse 6 bis 8. Dem Tod bin ich ausgeliefert, wie einer der Gefallenen, die im Grab liegen, an denen du schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für sie da. Du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt, in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo finstere Nacht herrscht. Dein Zorn lastet schwer auf mir. Mit all deinen Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Also da ist es wieder dieses Wellenthema. Er sagt ja, zu meinem Leid, körperlich oder psychisch oder beides, kriegt noch was dazu. Erstens, er fühlt sich von Gott verlassen. Oder er sagt, ich bin wie einer, an den du gar nicht mehr denkst, Gott. Wie einer, den du vergessen hast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, er sagt, du bist zornig auf mich, Gott. Und darunter leide ich. Und das kriegt man vor wie Wellen. Dass Gottes Zorn wie Wellen ihn packt und das Wasser in die Verzweiflung drückt. Und jetzt könntest du vielleicht denken, ja, hey Mann, das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht sagen, Gott hat mich vergessen. Und Gott ist zornig auf mich. Er kann dich doch nicht gleichzeitig vergessen und zornig auf dich sein. Aber das stimmt nicht. Ich denke, das geht. Vielleicht erinnerst du dich an den priesterlichen Segen. Und ich glaube, das war das, wenn Israeliten an Segen gedacht haben, dann haben sie, glaube ich, an folgende Worte gedacht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also Gottes Güte, Gottes Gegenwart, seinen Schutz und sein Wohlwollen zu erleben und zu erfahren, das ist Segen. Und das, denke ich, war auch für den Heman der Inbegriff von Segen. Und wenn Gott das wegnimmt, ja, dann ist es Fluch. Wenn Gott seine Güte wegnimmt, was bleibt mir dann? Ja, das ist sogar die Hölle. Ich denke, wenn die Hölle nichts ist als ein Ort, wo Gott seine Güte wegnimmt und sein Wohlwollen wegnimmt, dann ist dieser Ort schon unaussprechlich schrecklich und unvorstellbar furchtbar. Die Abwesenheit von Gottes Güte ist unvorstellbar furchtbar. Und das fühlt Heman, das erlebt er. Und zudem allem dazu, Vers 9, schreibt er noch: Meinen vertrauten Freunden hast du mich entfremdet. Du hast mich zu jemandem gemacht, den sie verabscheuen. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Er fühlt sich eingesperrt in seiner Einsamkeit. Er ist einsam, da ist keiner bei ihm. Er ist abgeschottet von den anderen. Keiner steht ihm bei und das ist furchtbar, oder? Wenn jemand so leidet und merkt, okay, der ist auch noch einsam, oder wenn man selber leidet und einsam ist, das bricht an das Herz. Die Bibel ruft uns übrigens auf, genau das nicht zuzulassen, oder? Wir sollen uns freuen mit den Freuenden und weinen mit den Weinenden. Es ist so wichtig, dass wenn jemand von uns leidet, dass wir den nicht allein lassen, auch wenn es schwierig ist, oder? Auch wenn man nicht weiß, was soll man da sagen, was soll man da tun. Das ist, glaube ich, eine Lektion, was wir da vom Hämann lesen. Zusätzlich zu seinem Leid kommt Einsamkeit dazu. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das war die erste Welle. Denkt mal da kurz drüber nach, was er da alles gesagt hat. Kann das überhaupt sein? Kann das überhaupt stimmen? Er sieht nämlich Gott als Ursache hinter seinem Leid. Wenn dir das aufgefallen ist, ab Vers 7 geht es da immer los mit: Du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt. Dein Zorn lastet schwer auf mich. Deine Wellen und mit deinen Wogen drückst du mich nieder. Meine vertrauten Freunde hast du mich entfremdet. Hämann sagt ja, Gott ist die Ursache hinter dem Allen. Stimmt es? Kann es sein? In einem gewissen Sinn denken wir ja natürlich. Gott ist allmächtig. Alles, was passiert, könnte Gott ja nicht zulassen, oder? Das heißt, alles, was passiert, passiert in einem gewissen Sinn, weil Gott will, dass es passiert. Auch dieses furchtbare Leid. Ja, also nicht, dass man da jetzt alles verstanden hat und Gottes Willen verstanden hat, aber Gott könnte es ja natürlich auch verhindern. Also in einem gewissen Sinn, muss man sagen, hat Hämann recht. Gott ist, steht dahinter. Aber Hämann geht ja nur einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, ja Gott, du hast es zulassen. Hämann sagt, Gott, das ist, weil du zornig auf mich bist. Weil du zornig auf mich bist. Deswegen leide ich. Ja, und das kann man jetzt in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit schwer schlucken, oder? Das kann doch jetzt wirklich nicht stimmen. Es kann doch nicht sein, dass wir leiden, weil Gott zornig auf uns ist. Aber ich denke, auch da hat Hämann recht. Wir Menschen haben tatsächlich ein Problem mit Gottes Zorn. Gott ist heilig und gerecht. Und wir rebellieren gegen Gott, wir alle. Wir missachten seine Gebote. Und wir ignorieren ihn oft, oder wir tun oft so, als würde es ihn nicht einmal geben. Und die Bibel ist voll mit dieser Tatsache, dass Gott zornig ist auf Sünder und Sünde bestraft. Und Hämann hat ganz sicher als Lobpreisleiter die Bibel gekannt, soweit sie es gegeben hat damals, zu seiner Zeit. Und er weiß, zwischen mir und Gott steht meine Sünde und steht Gottes Zorn. Was ich nicht damit sagen will, bitte versteht es mir nicht falsch, ist, dass jedes Leid eine direkte Konsequenz, direkte Strafe von Gottes Zorn ist. Es steht auch nicht explizit da, dass jemand leidet, weil Gott ihn für irgendeine Sünde bestraft. Und es könnte auch sein, oder das würde auch zu dem Text passen, dass er sterbenskrank ist und jetzt auch anfängt, über seine Beziehung mit Gott nachdenken und merkt, okay, da ist ein Problem zwischen mir und Gott. Und dieses Bewusstsein von Gottes Zorn tragt zu seinem Leid bei. So oder so, was auch immer da jetzt der Hintergrund ist vor seinem Leid, ich befürchte, dass Hämanns Diagnose stimmt. Er hat ein Problem mit Gottes Zorn, ein Riesenproblem. Und wir alle haben das. Auch das macht die Bibel durch und durch deutlich. Das ist doch die große Frage, die sich jeder Mensch zu jeder Zeit an jedem Ort stellen muss. Was mache ich mit meiner Schuld vor Gott? Hämann macht das einzig Richtige. Er flieht vor Gottes Zorn. Und zwar flieht er zu Gott hin. Lesen wir weiter die zweite Welle, die Verse 10 bis 13. Vor lauter Elend werden meine Augen schwächer. Tagtäglich rufe ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände zu dir aus. Tagtäglich, den ganzen Tag, die ganze Zeit schreit Heman zu Gott. Und es ist wie wenn er kurz wieder über Wasser kommt und Luft schnappen kann. Aber nachher packt ihn wieder die nächste Welle und zieht ihn runter. Jetzt kommen Zweifel zu dem Ganzen dazu. Ich lese die Verse 11 bis 13. Willst du denn an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich zu preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht und deine Gerechtigkeit in jenem Land, wo alles vergessen ist? Heman lässt da ganz viele Fragen vom Stapel. Aber im Prinzip kann man es mit einer Frage zusammenfassen. Was passiert mit mir, wenn ich stirb? In der ersten Welle haben wir schon gesehen, Heman hat Angst vor dem Tod. Er denkt sich, er ist kurz vor dem Sterben. Und man könnte sich da jetzt theologisch irgendwie überlegen, ja, was haben sie damals für Vorstellungen vom Leben nach dem Tod gehabt, in der Zeit, vor der Offenbarung, in der Heilsgeschichte oder so. Aber ich glaube nicht, dass das für einen Heman irgendwie ein rationales, akademisches Überlegen ist, wo er irgendwie in einem Stuhl sitzt und mit einem Glas Wein und das überlegt. Nein, für ihn ist das keine rhetorische Frage, sondern eine existenzielle Frage. Er hat wirklich Angst vor dem Tod. Er will wirklich wissen, was passiert jetzt mit mir. Werde ich nur Gottes Güte und Gnade und Gerechtigkeit erleben und seine Treue? Werde ich davon reden können? Als Lobpreisleiter hat er das ja dauernd gemacht. Und vielleicht war das die größte Freude in seinem Leben, von Gottes Treue zu reden und es weiterzuerzählen als Lobpreisleiter. Und er fragt sich, ja, kann das sein? Wird es auch nach dem Tod so sein, wenn ich jetzt bald stirbe? Oder werde ich von Gott abgeschnitten sein? Wird da nur mehr Gottes Zorn sein und seine Güte weg sein? Was passiert mit mir, wenn ich stirb? Und wieder in seiner Angst, in seinem Zweifel, was mit ihm sein wird, schreit er wieder zu Gott. Wieder kommt er kurz an die Luft und schreit zu Gott. Vers 14. Ich schreie zu dir, Herr, und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Die dritte Welle, was jetzt kommt, und der letzte Teil von diesem Psalm, ist ganz, ganz ähnlich wie die erste Welle. Also ich habe da eine kurze Gegenüberstellung vorbereitet. Die nächste Folie, bitte. Ja, genau. In der ersten Welle haben wir folgende Themen, jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst. Lang andauerndes Leid in die Verse 4 bis 5, doch an Gottverlassenheit, die Verse 6 bis 7, Gottes Zorn wie Wasserwellen im Vers 8 und Einsamkeit dann am Schluss in Vers 9. Also wenn ihr das nachprüfen wollt, dann könnt ihr es nachher gerne für euch selber lesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eben diese ganz groben Themen in der letzten Welle wieder ganz gleich mit der leicht verschobenen Reihenfolge. Wieder geht es jetzt am Anfang in Vers 15 um Gottverlassenheit. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Ja, ich sage, Herr, du schaust nicht mehr auf mich drauf, du hast mich vergessen, du hast mich verstoßen. Und nachher geht es weiter mit seinem lang andauernden Leid. Vers 16, von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tod nahe. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt. Ich bin völlig verzweifelt. Also von Jugend auf, sagt er, geht es mir schon so. Es könnte sein, dass das jetzt so eine poetische Übertreibung ist, auf die Art, ja Gott, du warst noch nie gut zu mir, schon von Kindheit an geht es mir so schlecht. Eben, kann sein, dass das irgendeine poetische Übertreibung ist, aber auf jeden Fall fühlt sich der Heman so. Es fühlt sich schon so lang an, dass er leidet. Und dann kommt wieder dieses Thema von Gottes Zorn, das wie ein Meer, wie Wasserwellen auf ihn, oder in dem Fall Feuerwellen auf ihn hereinbricht. Vers 17 bis 18. Dein Zorn überrollt mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Wie gefährliche Wellen schlagen sie über mir zusammen. Den ganzen Tag, sie bedrängen mich von allen Seiten. Und am Schluss ist auch wieder das Thema von Einsamkeit da. Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Mit Vers 19 ist er wieder an Vers 9 angelangt. Er ist wieder bei seiner Einsamkeit, wieder bei seiner Gottverlassenheit, darauf, dass Gott zornig auf ihm ist. er ist in dem ganzen Psalm nicht weitergekommen. Er dreht sich im Kreis. Und es ist oft so, wenn man verzweifelt ist, oder? Die Gedanken gehen im Kreis, es geht immer ums gleiche Problem, man kommt da nicht raus. Und genauso ist es jetzt auch beim Heman. Das letzte Wort ist Finsternis und es ist auch im Originaltext Finsternis. So hört es auf. Heman, wir lesen da nichts davon, dass Heman Erhörung auf sein Gebet erfährt, dass er Rettung kriegt. Er steckt noch in dieser Verzweiflung drin und dreht sich im Kreis und kommt nicht raus. Er ist wie einer mitten im Meer, der versucht Luft zu kriegen, aber nach und nach kommen immer wieder Wellen und drücken ihn runter. Was machen wir jetzt mit dem Psalm? Was machen wir mit so einem dunklen, düsteren, verzweifelten Lied? Ich denke, wir können folgende Sachen damit machen. Erstens, wir können diesen Psalm beten, wenn wir selber in so einer Situation sind. Wenn wir selber mitten in der Verzweiflung sind, dann können wir vielleicht nicht singen, ja Herr, du hast mich gerettet, wie das bei den anderen Klagepsalmen oft am Schluss ist. Vielleicht drückt es genau unsere Worte aus, wenn wir nur in der Verzweiflung drin sind. Dann können wir wieder Heman nicht aufgeben. Immer wieder an die Oberfläche schwimmen und zu Gott schreien. Genau das macht er und das ist das Positive an einem Psalm. Einer, der tief, tief verzweifelt ist, der in einer tiefen Depression ist, hört nicht auf, zu Gott zu schreien. Und wenn uns selber die Worte fehlen, nachher können wir vielleicht die Worte vom Heman dafür verwenden. Das Zweite, was wir machen können mit diesem Psalm, ist, dass wir Antworten auf die Fragen vom Heman suchen. Was ist mit Gottes Zorn auf uns? Leiden wir deswegen? Und was wird mit uns sein, wenn wir sterben? Und die Antwort findet man erst gegen Ende vor der Bibel. Die Antwort ist eindeutig Jesus, Gott, der Mensch worden ist. Gott, der Sohn, hat den Zorn von Gott, dem Vater, auf sich selber genommen am Kreuz und hat all das erlebt, was Heman da auch erlebt hat. Noch viel mehr hat er erlebt. Oder die Gottverlassenheit hat Jesus erlebt. Oder wir lesen in Matthäus 27, dass er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat diesen Zorn, diese Gottverlassenheit erlebt. Und warum? Bei Heman wissen wir es nicht, aber bei Jesus wissen wir es. Da wissen wir, dass er es gemacht hat, damit er viele rettet. Er hat Gottes gerechtes Zorngericht für unsere Schuld auf sich selber genommen, wenn wir ihm glauben und ihn als unseren Herrn und Retter annehmen. Insofern ist Jesus die Antwort auf alle Fragen, die der Heman da stellt. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenn du nicht auf Jesus vertraust, wenn du ihm nicht glaubst, denke ich, gibt es keine Antwort auf deine Fragen. Dann hast du keine Lösung auf dein Problem mit Gottes Zorn. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus. Und dieser Psalm weist uns wie ein großes Hinweisschild darauf hin. Wenn du jetzt auf Jesus vertraust, wenn du zu Jesus kehrst, nachher ist es auch ganz, ganz Wichtiges, was wir wissen müssen. Jesus hat Gottes Zorn auf sich genommen. Jesus hat die Strafe, die uns treffen soll, selber tragen. Das heißt, wenn du jetzt leidest, und es gibt genug Christen, die viel leiden, dann kannst du da einer Sache sicher sein. Nämlich, dass es nicht der Ausdruck von Gottes Zorngericht auf dich ist. Du hast dich schuldig gemacht vor Gott, ja. Aber Jesus hat diese Schuld auf sich genommen. Das heißt, wenn Gott jetzt die dafür bestrafen würde, hätte er die bestraft und Jesus bestraft. Und das wäre ungerecht. Und Gott ist niemals ungerecht. Das heißt, wir wissen jetzt oft nicht, warum wir leiden, warum Gott es zulassen. Aber wir wissen eins, es ist nicht Gottes Strafgericht, weil Jesus das auf sich genommen hat. Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass es eine Erziehungsmaßnahme ist von Gott. Dass er will, dass wir was lernen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Aber auch dann ist es ein Ausdruck von Gottes schmerzhafter, wenn man so will, Liebe. Aber nicht mehr von seinem Zorn und seiner Strafe und Gerechtigkeit. Also nochmal, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir als Christen leiden. Es kann kein Ausdruck von Gottes Strafgericht sein. weil Jesus das vollständig auf sich genommen hat. Ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass dich das jetzt tröstet, wenn du in so einer Situation bist. Und vielleicht schenkt dir auch Trost, dass Jesus genau das alles schon erlebt hat. In noch am größeren Maß sogar. Jesus ist unser Hohepriester, der weiß, wie sich das anfühlt, der Mitleid mit uns hat, lesen wir im Hebräerbrief. Er weiß, was Schmerz bedeutet und lasst uns nicht allein. Automatisch haben wir da jetzt eigentlich die zweite Frage vom Heman mit beantwortet. Jesus hat am Kreuz unser Problem mit unserer Schuld vor Gott ein für alle Mal gelöst, in alle Ewigkeit, auch nach dem Tod. Das gilt für alle, die an ihn glauben, für immer. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben, was mit uns ist, wenn wir sterben. Und deswegen möchte ich mit den Versen aus Römer 8, 37 bis 39 enden. Ich lese aus Römer 8, die Verse 37 bis 39. Und doch in all dem, also in all dem Leid auch, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.